ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Norbert König. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Sport ist seine Leidenschaft, deshalb ist er seit 40 Jahren Sportjournalist und fürs ZDF in der Sportreportage und in den Sportnachrichten zu sehen. Norbert König ist bei der Leichtathletik nicht wegzudenken und deshalb ist er auch bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei, berichtet von dort. Über seine Vorfreude erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek hören können. Selbst sportlich sein gehört für Norbert König zum Alltag mit dazu. Er lief mehrere Male Marathon und spielt aktiv Tischtennis. Heute lebt er in der Nähe von Mainz, kommt aber ursprünglich aus dem Norden. Denkt er jetzt mit 65 ans Aufhören, an Rente und Füße hochlegen? Werden es seine letzten Sommerspiele sein, bei denen er als Journalist dabei sein wird? Und welche Träume hat Norbert König für sein Leben noch? Was macht er als Rentner? Er erzählt es uns jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast.
Heute ist der letzte Sonntag vor Olympia in diesem Jahr. Kommende Woche geht's los. Ich glaube, Mittwoch gibt's die ersten Wettkämpfe, Freitag die Eröffnungsfeier. Wie groß ist deine Vorfreude auf Olympia?
Die ist immer groß. Ich habe schon überlegt, ob ich am Tag der Anreise, weil ich komme erst am Tag vor der Eröffnungsfeier, ob ich irgendwie noch das hinkriege, das Spiel der deutschen Fußballfrauen zu gucken. Aber ich glaube, da wir Vorbereitungstreffen und sowas haben, wird daraus nichts werden. Aber ich darf nochmal sozusagen dienstlich und gebührenfrei die kompletten Spiele miterleben, aber natürlich nur sehr punktuell. Ich kriege im Grunde genommen weniger mit, als wenn ich es im Fernsehen schaue.
Am 26. Juli, ich habe es schon gesagt, am Freitag werden die Spiele richtig offiziell eröffnet und ich habe gehört, auf der Seen.
Ja, das wird eine Big Party in der Stadt und nicht im Stadion. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, auch wie sie die Menschenmassen da kanalisieren wollen. Das wird sicherlich nicht so einfach. Und der Sicherheitsaspekt spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich werde persönlich, glaube ich, als Zaungast da nicht dabei sein, weil ich mich dann wahrscheinlich schon auf den ersten Sendetag vorbereiten muss.
Aber es ist so dieser Unterschied zu bisherigen Eröffnungsfeiern, es kann jeder kommen.
Und das finde ich super. Gerade in der heutigen Zeit, in Anführungszeichen, ja, wo manches ja nicht ganz so einfach mehr ist, so locker aus dem Handgelenk zu organisieren und zu machen. Aber ich gehe fest davon aus, dass das eben sehr gut organisiert ist und dass wir eine tolle Eröffnungszeremonie, Feier und Moving Through the City erleben werden. Also es wird bestimmt toll.
Du bist in Paris vor allem, wie immer, für die Leichtathletik zuständig, aber auch für Fechten.
Ja, Fechten.
Nicht so einfach für uns als Zuschauer, glaube ich.
Nee, also Fechten war sozusagen meine Eintrittskarte zu den Olympischen Spielen, weil als ich angefangen habe beim ZDF, das ist schon ein paar Jährchen her, da hat der damals noch aktuelle Fechtreporter gerade seine Laufbahn beendet, ist also in Ruhestand gegangen und da haben sie halt einen gesucht und da haben nicht alle hier geschrien. Und so kam ich dann zu meinem Job als Fechtreporter. Jetzt durch andere Zeitpläne und so habe ich es jetzt nicht mehr so oft machen können, kann aber immer schnell vertretungsweise nochmal hinspringen. Ansonsten haben wir da jetzt einen kompetenten und noch etwas jüngeren Reporter, der sein Fach auch versteht.
Also dann doch nur die Leichtathletik? In Anführungsstrichen nur?
Ja, das ist natürlich in Anführungsstrichen, aber die Leichtathletik ist ja im Moment klassischerweise immer im letzten Teil der Olympischen Spiele, also bis inklusive Schlusstag. Da gibt es dann wieder einen Marathonlauf, der Männer, glaube ich. Aber vorher gibt es natürlich auch noch ein paar Tage. Also man hätte jetzt theoretisch sagen können, der König kommt erst, wenn das ZDF erstmals Leichtathletik überträgt. Aber ich bin eben immer noch, ja, früher hat man gesagt Mädchen für alles, jetzt vielleicht Opa für alles. Also ich muss auch schnell nochmal zu einer anderen Mannschaftssportart hin. Das wird jetzt festgelegt, weil wir sind nicht so viele Menschen diesmal vor Ort. Da wird also jeder gebraucht.
Der Sachsenradio Sonntagsbrunch mit Sportjournalist Norbert König, der bei den bevorstehenden Olympischen Spielen vor allem die Leichtathletik für uns beobachtet. Welche Disziplinen interessieren dich da besonders?
Ich habe keine Favoritendisziplin. Okay. Besonders fasziniert mich natürlich der Stabhochsprung, weil man gemeinhin sagt, das ist die komplizierteste Disziplin der Leichtathletik, wenn nicht sogar der Sportwelt überhaupt. Aber mich faszinieren sowohl die kurzen Sprints als auch die langen Läufe, wo taktiert wird, wo man immer mal eine Überraschung auch vor allen Dingen erlebt. Ja, denn bei den technischen Disziplinen, da kommen schon meistens die Favoritinnen und Favoriten in die vorderen Ränge. Aber beim Lauf, wenn man Rennen verbummelt wird, kann auch plötzlich einer ganz nach vorne kommen, mit dem niemand gerechnet hat. Und das macht ja den Sport grundsätzlich aus, dass es auch immer mal eine Überraschung geben kann und nicht der, der alle Rennen gewonnen hat, auch bei Olympia gewinnt.
Aber na klar, sowas wie 100 Meter Männer, das ist natürlich so ein Highlight. Ich finde ja auch den Zehnkampf immer ganz toll. Also Ja. Freuen wir uns drauf.
Also auf Zehnkampf freue ich mich immer. Wir haben halt blöderweise immer nur den halben Zehnkampf, weil wir entweder die erste Hälfte oder die zweite Hälfte machen durch den Wechsel immer mit der ARD. Ich habe jetzt auch mir die Spannung noch erhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir da den zweiten oder den ersten Tag haben. Aber auf jeden Fall wird es toll, weil ja da, sagen wir mal, zwei Kandidaten sind, die da Medaillenchancen haben. Der Leo Neugebauer, unser US-Boy in Diensten von Deutschland sozusagen, der ja einen Rekord nach dem anderen jetzt produziert hat. Und natürlich Niklas Kaul, der vor 5 Jahren Weltmeister geworden ist und der immer für eine Medaille gut ist und sich auch immer steigern kann. Vor allen Dingen einen tollen zweiten Tag hat mit dem Speer und dem 1500-Meter-Lauf.
Was wir beide gemeinsam haben, wir haben in unserer Jugend oder als Kind schon Leichtathletik gemacht. Was war bei dir so das, was du da gemacht hast?
Also ich kann mich dunkel erinnern an 5,35 Meter im Weitsprung,
ja, 3,03,3
über 1000 Meter. Weiß natürlich nicht mehr, in welchem Alter das war. Und ja, also ich habe alles gern gemacht. Bei uns hieß ja früher die Leichtathletik auch tatsächlich noch Turnen zu Schulzeiten. Ne? Ja. Da haben wir auch wirklich noch das Turnhemd angezogen, sind zu den Bundesjugendspielen oder den Schulmeisterschaften im Landkreis. Also war ich immer mit dabei und auch hier und da halbwegs vorne.
Seit mittlerweile 37 Jahren bist du beim ZDF und du bist ein echtes Nordlicht. Kommst aus dem Wursterland. Wo ist denn das?
Ja, das ist immer schön. Da hat man immer schön was zu erzählen. Jeder fragt das natürlich. Landwursten heißt der Landstrich und diese Großgemeinde nennt sich jetzt Wurster Nordseeküste. All das hat aber nicht mit irgendwelchen Würsten zu tun natürlich. Wäre ja schon komisch. Ja, jetzt hätten wir mal eine probiert. Gell?
Ja.
Natürlich gibt es da auch Fleischermeister und ob die eine Wursterwurst im Angebot haben, weiß ich nicht. Tatsächlich kommt es aber von den sogenannten Wurten oder Warften. Das waren so diese Erdhaufen, die zu Zeiten aufgeworfen wurden, als es noch keinen Deich gab. Und dann haben die Landwirte halt, haben das Land erobert natürlich und haben sich ihre Warften gebaut, um da vor dem Hochwasser oder vor der Sturmflut sicher zu sein. Haben das Bauernhaus also da oben drauf gebaut und daraus entstand Landwursten. Da gibt es halt viele Hügel sind noch erhalten mit dem Bauernhaus, dem Bauernhof obendrauf.
Also schon Heimat für dich, immer noch.
Absolut, ja, ja, ja. Wird's
Wie
soll
deine
bleiben.
Beziehung dahin?
Ich habe unglaublich viele Verwandte, von denen ein Großteil auch immer noch da lebt. Also auf der Ebene meiner Mutter gab es 6 Geschwister und daraus wurden dann 16 direkte Cousinen und Cousins mich eingeschlossen. Und von denen sind ungefähr 12 auch da im Norden geblieben. Also da gibt es eine Menge zu besuchen, wenn wir dann da sind.
Brauchst du nie ein Hotel buchen, kannst du.
Ja, genau. Irgendwo komme ich immer unter.
Du bist aus dem Norden damals nach Berlin zum Studieren gegangen, warst danach Radiokollege beim SFB und dann beim Privatfernsehen.
Ja, das war das Gute, dass es beim SFB, der Sender Freies Berlin, da war der Sport in der Redaktion Fernsehen und Hörfunk zusammen. Mhm. Und dann hat ein Mensch, der hier einen Privatsender so für ein Vierteljahr mal gemacht hat, zu Beginn des Kabelfernsehens, hat einfach Studenten gesucht, die für wenig oder gar kein Geld arbeiten. Und so kam ich dazu, bei der Havelwelle, an die ich mich immer gerne erinnern werde, einfach das Moderieren üben zu dürfen. Nicht im Sport, da hat mein Sportchef SFB gesagt, das machst du nicht, sonst bist du bei uns raus. Also habe ich halt alles mögliche andere gemacht, Beiträge und eine ja, sozusagen Abendschau für die exklusive kleine Runde von 10.000 Zuschauern, die hieß dann Berlin-Berlin. Und da konnte ich kreuz und quer alle interviewen und moderieren und das war natürlich für einen Studenten ein Traum.
Gute Schule. Mhm.
Ja.
Und dann hast du dich bei Dieter Kürten beworben.
Ja, nicht so ganz direkt, sondern ich habe einfach so ein paar Bewerbungen kreuz und quer durch Deutschland geschickt und habe so ein bisschen salopp geschrieben, auf Sie haben wir gerade noch gewartet, werden Sie sagen. Und dann geriet das auf einem Umweg erst in die Hände von Dieter Kürten. Und der schrieb dann zurück, lieber Herr König, stimmt, auf Sie haben wir gerade noch gewartet. Kommen Sie mal vorbei, aber bitte vorher melden. Und das war der Anfang.
Sehr schön. Dann kam also das Fernsehen und das Aushängeschild beim ZDF. Sport, sagt man ja immer, ist das aktuelle Sportstudio. Mhm. Durftest du auch machen, wolltest es dann aber nicht mehr.
Warum? Nee, weil das beklagen ja manche Menschen auch. Ich muss natürlich sagen, das dürft ihr nicht beklagen. Aber es ist nun mal so, das aktuelle Sportstudio lebt vom Bundesliga-Fußball. Und wenn wir da nicht die Rechte hätten, dann wäre diese Sendung auch schon, wie so viele andere Sendungen, den Weg alles Irdischen gegangen. Mhm. Aber das hat natürlich die Existenzberechtigung des aktuellen Sportstudios immer bewahrt. Aber es ist eben zu Fußballzeiten fast nur Fußball. Und ich bin einfach nicht der ganz große Fußballfreak. Ich würde auch dann behaupten, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Mhm. Fühlte mich nicht so wie der Samstagabend-Unterhalter mit Zuschauern, ungefähr 200 sitzen ja dann. da im Studio und habe gemerkt, das macht mich nicht so richtig froh. Und ich glaube, auch wenn das dann viele Menschen nicht verstanden haben, wow, Sprungbrett, die populärste Sendung, pipapo. Aber wenn man sich in seinem Beruf nicht wohlfühlt, dann sollte man was anderes machen. Und ich bin in dem Beruf an sich ja geblieben, aber habe dann nach 13 Sendungen oder so, habe ich dem späteren Sportchef Karl Senne dann gesagt, also ich möchte wieder aufhören, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und das wurde akzeptiert und war für mich eine ganz, ganz wichtige und gute Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn.
Und die Alternative war dann die
ZDF-Sportreportage? Genau, alles andere weitermachen. Die ZDF-Sportreportage habe ich vorher schon gemacht und die habe ich gemacht, bis es sie dann, ich habe sie quasi mitbeerdigt, zumindest als Studiosendung. Es gibt ja nach wie vor die Sportstudio-Reportage, so heißt sie jetzt. Da gibt es halt jetzt Dokumentationen. Aber diese Studiosendung an sich, den Klassiker seit immerhin auch 1966, von dem haben wir uns dann verabschiedet im vergangenen Jahr. Aber alles fließt.
Du machst den ZDF-Sport in der Heute-Sendung. Du bist für den Sport im Mittagsmagazin auch zuständig, jetzt bei den Olympischen Spielen mit dabei. Und dein Vater hat dich früher angefixt mit Sport.
Ja, muss man absolut so sagen. Also er hatte zwei sehr verschiedene Söhne. Der Ältere, mein Bruder, 10 Jahre älter als ich, der ist immer, als wir dann einen Fernseher hatten, um Sport zu schauen, ist immer unterm Fernseher so ungefähr weggetaucht, weil den das total gelangweilt hat. Aber in mir hat mein Vater dann einen Verbündeten gefunden, hat mich aber auch sehr schnell eben angefixt, indem wir für die Fußball-Weltmeisterschaft 66 einen Fernseher angeschafft haben. Und da war ich eben schon 8 Jahre alt. Und mit dem Spiel Deutschland-Schweiz 5:0 begann meine Karriere als Sport-TV-Konsument. Und mein Vater selbst war früher Boxer gewesen und Fußballtorwart. Und der war natürlich happy, dass sein Nachkömmling sozusagen, sein Nachzügler, doch richtig Bock hatte auf Sport, um
und
es neudeutsch zu sagen.
Hast du vorm Fernseher mitkommentiert?
Ja, so hin und wieder. Ja, hin und wieder schon mal so ein bisschen. Also das ergab sich dann fast automatisch. Hab dann schon mal so ein bisschen geübt sozusagen. Aber es war jetzt nicht mein expliziter Wunsch damals. Ich werde unbedingt Sportreporter. Mhm. Aber ich habe mal spaßeshalber gesagt, als einer der damaligen Kollegen, den Namen nenne ich natürlich nicht, da ein, zwei Fehler mal eingebaut hatte, habe ich dann so sagt die Sage, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube schon, habe ich gesagt, ach, den löse ich irgendwann mal ab als Sportstudio-Moderator. Deswegen musste ich auch das Sportstudio mal 13 Mal moderieren, um dieses Gelübde auch zu erfüllen. Ich habe aber nicht den abgelöst, sondern das war dann Jahre, viele Jahre später.
Nun machst du das alles schon viele, viele Jahre. Man kann von einem, in Anführungsstrichen, alten Hasen sprechen. Hm. Aber man muss ja auch immer wieder aufpassen, dass das alles nicht normal wird. Hm. Ne? Dass man nicht so in seiner, ich sag mal, Soße schwimmen sollte, Herausforderungen auch immer wieder annimmt. Mhm. Spürst du das auch, dass das immer wieder so ist?
Ja, das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen entwickelt sich natürlich der Sport weiter. Auch die verschiedenen Sportarten und Disziplinen entwickeln sich weiter mit neuen Regeln. Es kommen immer wieder auch neue Menschen dazu. Der Journalismus an sich hat sich auch entwickelt über die Jahrzehnte weg eben von der sogenannten 1:0 Berichterstattung. Ich weiß noch, in meinem Studium gab es ein Buch in der Literaturliste, das hieß Die Außenseiter der Redaktion. Das hat sich dann doch inzwischen gewandelt, auch natürlich durch die Quoten, die wir bringen im Fernsehen, ist ja ganz klar. Dann hat man auch schon mal ein anderes Standing. Und jetzt durch die sozialen Medien hat man natürlich viel mehr auch an Futter, kann man viel mehr recherchieren im Internet und alles gab es ja zu meinen Anfangszeiten nicht, sodass man auch viel mehr neue Herangehensweisen auch finden kann an die jeweiligen Interviews oder auch um das eine oder andere Bonmot mal mit einzubauen in die Moderation. Es gibt halt jetzt viel mehr Sportgeschichte als vor 30 Jahren, zwangsläufig.
Mhm. Apropos Quoten, wie wichtig sind dir diese Quoten, wie sehr guckst du da drauf?
Muss ich ganz ehrlich sagen, ob man mir es glaubt oder nicht, ist ja egal. Also mir war es eigentlich immer relativ wurscht, ob es jetzt 2000 Leute waren, die schon verkabelt waren und die Havelwellensendung geguckt haben. Mhm. Oder ob ich dann halt weiß, dass jetzt bei der Leichtathletik das 100-Meter-Finale mit Usain Bolt, dass da vielleicht 8 Millionen gucken oder 10 oder was weiß ich. Die Zahlen sind für mich einfach nicht zu greifen, weil ich finde, ein volles Olympiastadion sind schon eine Menge Leute und alles, was mehr ist, kann ich eigentlich nicht mehr so richtig einordnen und sage mir, ich mache meine Arbeit immer gleich. Egal, ob es jetzt früher mal bei der Havelwelle war oder bei Dreisat oder ob es dann zur Primetime im ZDF ist. Wirklich.
Schnell Antwortrunde. Hm? Ein Tag fängt für mich gut an.
Punkt. Fängt immer gut an.
Mit? Fragezeichen?
Oder Komma. Er fängt für mich gut an, wenn ich ausgeschlafen habe und mich richtig wach fühle.
An anderen Menschen mag ich?
Offenheit, Ehrlichkeit, Empathie.
Mag ich nicht?
Eingebildetheit gibt es wahrscheinlich nicht als Wort, aber ja, Selbstverliebtheit mag ich auch nicht.
Auf die Palme bringt mich?
Eigentlich nichts. Gar nichts, nö.
Geld gebe ich gern aus für?
Alles, was mir und der Familie zugutekommt, zum Beispiel, wenn wir gut essen gehen oder eine Urlaubsreise machen.
Für Politik interessiere ich mich?
So, wie sich jeder halbwegs aufgeklärte Mensch interessieren sollte. Also mindestens durchschnittlich.
Ich heiße König, wenn ich König von Deutschland wäre?
Würde ich eine Menge ändern, aber das müsste ich mir in Ruhe aufschreiben. Das dauert dann 4 Wochen.
Nach einem langen Arbeitstag gönne ich mir?
Die regionalen Nachrichten, wenn ich so früh nach Hause komme. Und natürlich die Heute-Sendung. Und wenn ich die Heute-Sendung auch noch gemacht habe, dann ein Glas Weißwein und ein schönes Gespräch mit meiner Frau.
Sport heißt Wochenendarbeit, hast du selbst mal gesagt. Heißt, du bist an den Wochenenden viel weg von zu Hause, also kein familienfreundliches Unterfangen, wenn man im Sport arbeitet?
Das ist definitiv so. Es kommt natürlich darauf an, ob man einen Job hat bei einer Zeitung, wo man nicht viel auf Dienstreise geht. Aber bei uns hat sich speziell jetzt durch meine Tätigkeit hat es halt mit sich gebracht, dass ich eben viele Dienstreisen gemacht habe, zu Großereignissen vor allem. Und ja, diese schon angesprochene Sportreportage, heutzutage Sportstudio-Reportage, die gab es halt jeden Sonntag und wir waren zu dritt. Das heißt, da waren wir noch öfter mal dran. Und wenn man das hochrechnet, was ich irgendwann mal gemacht habe, ich bin am Ende bei 487 Sendungen gelandet. Wenn man das dann durch 52 teilt, dann weiß man, wie viele Jahre man theoretisch jeden Sonntag, aber immerhin nur in Mainz auf dem Lerchenberg war. Da gab es ja nur ein paar kleine Außenproduktionen. Aber die Sonntage, das war schon oft sehr traurig, wenn schönes Wetter ist und ich fahre dann, wenn auch nur ins Studio, aber bin eben dann für diesen Sonntag nicht greifbar.
Kenne ich.
Glaube ich.
Sonntagsbrunch.
Ja, genau.
Du bist seit 1989 verheiratet, hast 2 Söhne und sagst, es ist ein Basislager da in Rheinhessen, wo du heute lebst und auch gut für Dinge außerhalb des Sports.
Unbedingt. Also es ist das Basislager, weil ich einfach auch sehr dankbar bin, dass meine Frau das alles mitgemacht hat, was schwierig genug natürlich war, denn an ihr hing dann nun mal leider die klassische Rollenverteilung von Vater und Mutter, hing dann eben natürlich ein Großteil der Erziehungsarbeit und allem, was dazugehört. Das hat sie super gemeistert und hat nebenbei auch noch ihren Job gemacht als Künstlerin oder auch als Kunstausbilderin für Kiddies zu Hause. Und ja, man kann unheimlich viel machen da. Es gibt Wasser, Wein und Wald. Ne? Der Rheinhesse sagt dann Woi weg und wascht. Da ist dann noch die Wurst mit dabei. Und kulturell ist Mainz eine tolle Stadt, finden wir jedenfalls. Es ist ja keine Riesenmetropole, die steht auch nicht so im Zentrum. Aber die anderen großen Städte wie Mannheim, Heidelberg, Wiesbaden, Frankfurt sind natürlich alle in erreichbarer Nähe. Also es ist auch ein gutes Basislager, um von da aus dann in alle Richtungen auszuschwärmen. Also auch in die Schweiz und nach Frankreich hat man es natürlich nicht weit. In meiner alten Heimat an der Wesermündung, da hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und ich fahre in meine alte Heimat 6 Stunden mit dem Auto, aber in Paris bin ich in 4 oder 4,5. Ne? Das ist dann nur ein kleiner Unterschied.
Wie sportinteressiert ist deine Frau?
Sehr sportinteressiert. Sie hatte als Jugendliche gemeinsam mit ihrer ebenfalls sportinteressierten Schwester den Kicker abonniert. Und sie waren schon damals Riesenfans der niederländischen Nationalmannschaft. Sie gehörten vielleicht zu den wenigen, die traurig waren, dass sie 74 gegen Deutschland verloren haben.
Und ich weiß, euer gemeinsamer Sport ist Wandern.
Ja, unbedingt. Also meine Frau ist überhaupt keine Joggerin. Kann ich auch verstehen, also nicht nachvollziehen, aber verstehen, weil jeder hat seine eigenen Prioritäten. Ich bin ganz gerne immer mal gerannt, mache es auch jetzt immer noch mal hin und wieder, um die Fitness zu bewahren. Aber viele Kilometer machen, wandern, kreuz und quer. Und wenn es geht, jeden Tag, wenn wir zu Hause sind, mindestens 5 Kilometer, machen wir auf jeden Fall. Und die Weinberge, aber auch das Rheinufer bietet ja sowohl anspruchsvolles Gelände wie auch die Ebene.
Du hast gerade erzählt, ihr geht wandern, du und deine Frau. Früher hast du auch Fußball gespielt, warst Leichtathlet, haben wir schon gehört. Und bis heute spielst du aktiv Tischtennis.
Unbedingt werde ich machen, solange ich laufen kann. Und selbst, es gibt ja auch das Para-Ping-Pong, also selbst im Rollstuhl kann man auch noch spielen. Also ob ich das dann noch mache, vielleicht kann ich ja den Rollstuhl auch umgehen bis ans Ende meiner Tage oder Rollator. Ja, Tischtennis war immer meine Passion. Das hat angefangen, dass unser Pastor, ich bin evangelisch, damals einen Tischtennis-Roboter angeschafft hat in dem kleinen Tischtennisverein. Da waren wir natürlich alle total auch angefixt. Und hat allerdings nicht dazu geführt, dass ich jetzt der Riesensportler geworden wäre. Ich bewege mich immer zwischen der untersten und der zweituntersten Klasse in Rheinhessen. Aber das reicht mir völlig und macht Spaß.
Wenn du bei Olympia jetzt Tischtennis anschaust, kannst du dir da von den Großen immer noch was abgucken?
Oder? Ja, ja. Ich gucke mir auch gerne Spiele an, was da so läuft. Champions League, große Meisterschaften oder jetzt zum Beispiel in Frankfurt ist im Herbst auch wieder so ein Turnier, das besetzt ist wie eine Weltmeisterschaft. Da werde ich sicherlich auch wieder hingehen. Doch. Also der Bewegungsablauf, ich weiß dann, wie es theoretisch geht.
So ganz privat, was magst du sonst für Sportarten, die du dir bei den Olympischen Spielen gern anschaust?
Ja, ich kann sie mir ja selten anschauen, da ich jammern auf hohem Niveau meistens selbst mit dabei bin und mich dann auf die konzentrieren muss. Aber da gibt es eine breite Palette. Also ich weiß nicht, nach dem Ausschlussprinzip würde ich jetzt eher sagen mal Schwimmen, nicht so. Kunstspringen hingegen natürlich toll. Ja, Schwimmen ist eine unfassbare Leistung, was sie da vollbringen, aber es ist ja immer nur hin und her. Es ist so wie Formel 1, immer nur im Kreis. Ja, langweilig ist das falsche Wort. Ich muss mich ja für alles begeistern und auch daran erfreuen. Aber ach, Sommers wie Winters sehe ich unheimlich viel, sehr gerne. Also eine breite Palette. Aber in erster Linie interessieren mich tatsächlich meine Sportarten, in Anführungszeichen, also eben im Sommer Leichtathletik. Und ja, Tischtennis ist ja eine ganze Jahressportart. Die könnten wir auch in die Winterspiele verfrachten.
Du bist auch schon öfter Marathon gelaufen?
Beim ersten Mal waren es 8 Grad, Starkwind und Regen.
Und den Berlin-Marathon auch?
Ja, da habe ich auch meine persönliche Bestzeit aufgestellt. Ich hatte mir sehr schön die Zwischenzeiten in meine Kappe oben reingeschrieben. Und diesen Zwischenzeiten bin ich auch treu geblieben, bis ungefähr 10 Kilometer. Und dann habe ich gemerkt, daraus wird nichts werden. Aber es ist ja auch völlig blödsinnig, ob da eine 4 steht oder eine 5 vorne oder eine 3. Also ich habe es dann immerhin auf 4 Stunden 12 und ein paar Zerquetschte geschafft. Und damit habe ich gedacht,
Chapeau.
Ist mein persönliches Ziel erreicht.
So, durchhalten braucht ist ja eine Menge Devise. Vorbereitungszeit.
Ja,
man muss schon trainieren.
Ja, man muss einfach sehr fit sein. Und natürlich, also so eine Basisfitness kann ja nicht schaden. Und wenn man es das erste Mal macht, dann heißt es so, wenn man es wirklich zielgerichtet macht mit einem Trainingsplan, muss man schon so 3 Monate investieren, um dann auch regelmäßig zu laufen und dann irgendwann in einer Woche auch mal 100 Kilometer zu laufen. Also nicht am Stück, aber verteilt auf die eine Woche. Um dann auch, und irgendwann mal 30 übungsweise, und dann sagt man sich, bei den letzten 12 hilft der liebe Gott. So ungefähr.
Und die meisten sagen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man durchs Ziel
läuft. Ja klar, der Finisher, das ist einfach das A und O. Und die Leute, die im Ziel schon stehen oder noch stehen und dich begrüßen, das ist schon echt klasse. Und wenn man dann gute Nachbereitung macht, denn 8 Grad, Starkwind und Regen. Blöderweise hat dann doch irgendjemand gemerkt, da ist so ein Halbpromi, hat mich interviewt. Dadurch bin ich kalt geworden und habe ich mir einen super Hexenschuss geholt anschließend. Aber der Inselarzt hat mir dann eine Spritze gegeben, der kannte das schon. Und dann ging es wieder besser.
Im Fernsehen sollte man natürlich gut aussehen. Früher hast du in Sachen Klamotten sehr viel gewagt. Sehr bunt und schrill. Weil ich so Bilder von früher angucke von dir.
Ja.
Also bunte Pullover, bunte Hemden, bunte Krawatten.
Ja.
Ist heute nicht mehr.
Nö, meine Frau hat das alles heimlich irgendwohin verbracht, wo ich es nicht mehr finde, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, so, also als Ü50 oder gar Ü60 Mann solltest du das vielleicht nicht mehr tragen. Habe ich aber jetzt auch kein Interesse mehr dran. Das war damals, Sponsoring war noch nicht so weit verbreitet, aber durch Zufall kamen wir an irgendeinen italienischen Modemenschen, der sagte, hier, ich kann dir so ein paar bunte Hemden geben, die kannst du halt, wenn du willst, mal tragen. Und war aber kein Werbeaufdruck und nichts, also kein Mensch wusste, wo die herkommen. Da habe ich gesagt, naja, ist ja okay, dann habe ich halt mal bunte Hemden. Und dann war es halt auch mal ein schwarzes mit gelben Punkten, was beim Radsport gut passte. Oder irgendwann ein rotes Jackett mit Streifen, das passte zum Tennis in Paris. Also es hatte schon alles auch, glaube ich, einen tieferen Hintergrund.
Heute gediegener, lischer, privat sicher und bei den Wettkämpfen mitunter auch. Im Fernsehen Jackett, aber auch nicht immer Krawatte, ne?
Nö, das mache ich so ein bisschen abhängig jetzt. Also ich habe noch nirgends eine Anweisung gefunden, dass Krawattenpflicht herrscht. Bisher hat mich auch noch niemand darauf angesprochen. Ich finde es immer schön, wenn die Moderatorin neben mir steht, dann ist es doch auch schick, wenn die ist ja immer schick, wenn man dann vielleicht auch mal eine schicke Krawatte trägt. Vor allen Dingen versuche ich immer, das auch farblich abzustimmen. Wir besprechen uns kurz vorher, sie kommt im gelben Kleid, dann probiere ich, ob ich gerade eine Krawatte da habe, die auch gelb integriert hat oder so. Manchmal klappt das, manchmal nicht.
Wer sagt bei dir sonst, das Norbert ja und das Norbert besser nicht? Deine Frau?
Nee, ich ziehe mich immer erst im Studio um, also beziehungsweise auf dem Mainzer Lerchenberg, da kriegt meine Frau das gar nicht mit, aber manchmal mache ich freiwillig bei ihr Modenschau und sage, hältst du das noch für vertretbar oder sollte es doch lieber das etwas gedecktere Blau sein.
Wenn du dann nach Hause kommst, sagt sie manchmal, oh, das hat mir gar nicht gefallen oder das war toll?
Nö, die kennt alles bei mir und ich gefall ihr grundsätzlich immer.
So soll es sein.
Ja.
Wenn du bei der Leichtathletik in der Mixzone die Sportler befragst, da bist du sehr locker, gut informiert, gut vorbereitet. Aber du hast eigentlich viel zu wenig Zeit dafür, mit den Menschen da zu sprechen, mit den Sportlern. Man hat immer das Gefühl, die hetzen ja von einem Interview zum nächsten.
Ja, müssen sie ja auch, wollen sie ja auch. Das ist ja gerade bei Großveranstaltungen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele, ist natürlich eine riesenlange Mixzone. Ja, da sind dann jetzt, ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, aber gefühlt sind da ungefähr 20 Fernsehkameras, dann nochmal 12 Radiostationen und dann kommt noch der Kontakthof sozusagen im Untergeschoss, wo dann alle von den Zeitungen und noch mehr Radiomenschen und einer hält noch ein Handy rein und so. Die müssen natürlich und machen es auch gerne, manche jedenfalls, viele Interviews geben und dann wird das, da steht dann auch oft ein Mitarbeiter des Olympischen Broadcasting Systems oder des gastgebenden Senders oder des Weltverbandes und sagt, Moment mal, 2 Fragen und dann ist Schluss. So ist es halt.
Da also muss man 1-2 Minuten, länger nicht.
Das ist schon eigentlich fast zu viel. Also wenn der zu lange antwortet, dann kann ich schon die 2. Frage nicht mehr stellen. Aber meistens kriegt man es irgendwie hin, wenn ich dann die Leute schon kenne, 10, 20 Jahre oder so, dann kann man schon mal blinzeln und macht es doch noch ein klein bisschen länger. Also es ist alles auf Verhandlungsbasis.
Und du hast schon viele auch bekannte große Sportler interviewt, also Boris Becker, Roger Federer, Usain Bolt, Jogi Löw, wie ist der wirklich? Fragen sich
der
ja manche.
Der ist, glaube ich, wirklich so, wie er auch im Fernsehen auftritt. Also ich glaube, da haben wir vieles gemeinsam. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht groß verändere, wenn ich vor der Kamera bin. Der ist als Typ, denke ich, so, wie er eben auch im Fernsehen immer aufgetreten ist, mit seinen Interviews auch manchmal ein bisschen verschmitzt, manchmal ein bisschen schräg. Und privat kenne ich ihn nicht, von daher kann ich natürlich nicht sagen, wie er sich im Badischen da rumtreibt. Er ist mir nicht begegnet, obwohl wir oft da in der Gegend Urlaub machen.
Möchtest du ein paar Namen hinzufügen?
Die ich interviewt habe?
Wo du sagst, oh ja, das waren tolle Erlebnisse auch, die zu treffen.
Ja, ich könnte jetzt auch wieder nach dem Ausschlussprinzip eher sagen, es war schade, dass ich zum Beispiel bei der Formel 1 habe ich nichts zu tun gehabt. Ich hätte gerne mal mit Michael Schumacher gesprochen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Kapitel für sich. Aber es gab viele sehr freundliche Sportler. Es gab lustige Anekdoten auch. Ja, also die Tennisspielerin Pierce mit Nachnamen, die habe ich mal auf dem Sender gefragt, wie sage ich denn jetzt richtig? Mary oder Marie? Und dann sagte sie, well, in France they say Marie, in Canada they say Mary. So you can say what you want. Also nach dem Motto, sie können sagen, was sie wollen. Oder ich habe mal den Kugelstoßer Stoll gefragt, kennt ihr ja. Wie heißt denn jetzt, wie sprichst du denn selbst dich aus, David oder David? Und sagt er, meine Freundin nennt mich Stolli. Und weg war er. Also das blieb dann irgendwie auch weiter ein Rätsel. Also es gab viele lustige Begebenheiten auch. Es gab manchmal auch welche mit Tränen, wo man fast schon ein bisschen trösten muss. Also und im Wesentlichen macht es eigentlich immer Spaß. Oft war es eben Routine, manchmal war es aber eben auch lustig. Und Usain Bolt hast du jetzt zwar schon erwähnt, aber da war auch schön, da ist mir ein kleiner Artikel aufgefallen, dass er wohl noch zur medizinischen Behandlung vor einem Großereignis in München war. Und da habe ich gesagt, ja, Sie waren ja beim Orthopäden in München. Würden Sie dem auch ein Stückchen Ihrer Goldmedaille geben? Und sagte, oh ja, auf jeden Fall. Und waren auch viele freundliche Mädels. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, der wollte die dann durch 12 teilen, so ungefähr. Also man versucht ja immer nochmal einen anderen Ansatz zu finden, als nur die Klassikfragen, wie haben Sie sich gefühlt und wie haben Sie es geschafft und haben Sie gut trainiert? Pipapo, das nudelt sich ja dann manchmal auch ab über die Jahre.
Mhm. Das heißt, du musst vorher gut recherchieren und sagen, oh, der und der und der könnte an meinem Mikrofon landen und dann hätte ich vielleicht die und die Frage in
Petto. Ja, genau. Man muss schon ein bisschen was im Köcher haben natürlich. Nicht so viel wie jetzt die Reporter, da muss ich immer den Hut ziehen, weil ich habe ja ein relativ leichtes Leben, weil ich ahne schon, wer mir da begegnen wird und die Reporter müssen aber über alle alles haben. Ja? Und natürlich gerade bei der Leichtathletik, da brummt es von links nach rechts und kreuz und quer, muss man auch seinen Zettelkasten oder heutzutage sein Tablet gut im Griff haben und das Informationssystem, also was die für einen Job machen über Stunden, dagegen bin ich ja ein absoluter Waisenknabe. Aber das Wesentliche recherchiere ich natürlich und ich habe auch den großen Vorteil, dass ich ja Sachen fragen möchte oder muss, die jetzt gerade passiert sind, die nichts mit seiner sportlichen Geschichte der letzten 20 Jahre zu tun haben, sondern wie war das? Zum Beispiel Nils Schumann, Olympiasieger 800 Meter, habe ich gesagt, Mensch, da haben sie sich aber ordentlich doch reingehauen mit den Ellenbogen, um sich da durch, hätte auch gefährlich werden können und so. Ja, wenn man auf Szenen Bezug nehmen kann, die tatsächlich gerade passiert sind, dann lebe ich natürlich richtig auf, als wenn man sagt, das war ja jetzt genauso ein Wurf wie 1987 in Göteborg oder so.
Mhm. Ja. Norbert König ist ab kommender Woche bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei, in der Leichtathletik, bei der Europameisterschaft. Haben wir nicht so richtig was abräumen können. Was meinst du, Olympia? Wie gut können wir in der Leichtathletik punkten? Welche Medaillenchancen hätten wir vielleicht? Ich weiß, wir Medien müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu viel Druck aufbauen bei sowas. Genau. Aber was glaubst du, was geht?
Also punkten ist erstmal ein gutes Stichwort. Ich werde nicht müde, das habe ich auch am Ende der EM gesagt. Man muss auch immer darauf schauen, was haben die Athletinnen und Athleten entsprechend ihrer persönlichen Möglichkeiten geleistet. Mhm. Und was haben sie auch geleistet, sogenannte Endkampfplatzierung, Platz 1 bis 8. Da gibt es nämlich immer diese Nationenwertung. Und da sage ich mal, schaut auch darauf. Ja, da ist Deutschland Dritter geworden. Ja, aber Deutschland wird halt 15., wenn sie nur eine Goldmedaille gewinnen. Und dieser Medaillenspiegel ist ja völlig idiotisch. Also mit 17 Silber und 39 Bronze bist du offiziell schlechter als ein Land mit 2 Goldmedaillen. Ja, und das sollte man mal ändern. Deswegen finde ich diese Punktwertung, egal ob jetzt bei Gold, Silber, Bronze oder bei der Nationenwertung, fände ich viel besser. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Malaika Miyambo, die Weitspringerin, ist natürlich eine Bank, wenn sie gesund ist und wenn sie ihren Anlauf richtig hinkriegt und da 2-3 Mal punktgenau aufs Brett kommt, dann holt sie eine Medaille, definitiv. Dann haben wir natürlich die 10-Kämpfer eben, Niklas Kaul, Leo Neugebauer. Und wir haben einige, die auch überraschen können, gerade in den Läufen, wo dann vieles auch von der Taktik geprägt ist. Gesa Felicitas Krause und ihre beiden Kolleginnen, 3000 Meter Hindernis, sind wieder richtig gut dabei, sie ja nach ihrer Babypause. Also da haben wir so einiges. Stabhochsprung vielleicht auch, Bo Kanda, Lita Bäre und jetzt höre ich auf, alles aufzuzählen. Also soll ich jetzt sagen, 5 Medaillen, Farben weiß ich nicht.
Nee, um Gottes Willen. Ja. Wir sollten auch den olympischen Gedanken nicht
unbedingt
außer Acht lassen. Ja, dabei sein ist alles bei Olympischen Spielen. Das ist der Traum von vielen Menschen.
Genau, konnte ich mir immer wieder erfüllen, habe nie eine Medaille gekriegt, aber hin und wieder mal eine Gedenkmünze, das ist doch auch schon was.
Du wirst im September 66, da fängt ja bekanntlich das Leben erst richtig an.
Ja, gehe ich fest von aus. Also ich habe mir schon tagelang für dieses Gespräch eine Art Formulierung zurechtgelegt. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, über Dinge zu erzählen, die andere tun. Jetzt muss ich auch selber mal was tun. Mhm. Ne, dann ist es ja tatsächlich so, manchmal wird mir das klar, die turnen rum und rennen und laufen und machen. Das mache ich zwar privat auch hin und wieder, aber mein Beruf beschäftigt sich damit, über andere und deren Leistungen zu berichten. Also muss man, das kann man auch als Leistung sehen, oder ob man will oder nicht. Aber ich glaube, ich muss selber auch dann mal ein bisschen kreativ werden und mal ein bisschen, und sei es im Haus und im Garten. Und
wie groß feierst du Geburtstage?
Nicht groß. Nö. Also nö, das ist mir irgendwie relativ Wumpe, sagt der Berliner, was weiß ich gar nicht. Ist mir relativ wurscht. Aber ich feiere dann schon auch ganz gern. Und den 50., der war, glaube ich, relativ groß. Da habe ich auch in meiner Heimat, habe ich mir als König ein Fest ausrichten lassen, sozusagen. Das war das Geschenk an mich. Ich habe gesagt, liebes Volk, bitte richtet mir ein Fest, richtet eurem König ein Fest aus und ich komme dann auch. Die weite Strecke. Ich habe mal Lust gehabt, im ganz kleinen Kreis zu feiern, wenn ich 22.222 Tage alt werde. Das war, glaube ich, an einem Julitag im 2019 oder so. Und witzigerweise habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich damit auch meinen Vater genau an dem Tag überholt hatte. Ich habe dann mal diesen Tagezähler im Internet mir angeguckt und musste feststellen, mein Vater ist halt nicht sehr alt geworden. Der ist 22.221 Tage alt geworden. Das war schon ein bisschen Schauer über den Rücken, aber der ist halt vergleichsweise früh gestorben mit 60 aber das habe ich erst hinterher gemerkt und alles gut.
Was heißt denn jetzt die 66? Bedeutet das, du gehst in Rente?
Ja, ich krieg schon so eine Art Rente, bin schon so wie sowas wie Frührentner, weil die Jahre voll sind und da kann man schon, wenn man möchte, ein bisschen Rente kriegen oder auch ein bisschen mehr. Also man darf halt ja da zuverdienen neuerdings. Aber ganz offiziell Renteneintrittsdatum, Termin ist dann der 1.10.2024, also ziemlich bald. Aber ich kann danach oder habe mich bereit erklärt oder habe angeboten, ganz punktuell hier oder da noch ein bisschen fürs ZDF zu arbeiten oder wenn jemand anders was will, was weiß ich, MDR, also wenn du in Frührente gehst, dann kann ich auch noch ein bisschen Sonntagsbrunch für dich übernehmen.
Für mich.
Kein Problem.
Gute Idee.
Ja, also ich bin da noch ganz flexibel, bin ja auch noch frisch und jung. Ich war nicht fest angestellt, deswegen muss ich nicht radikal aufhören.
Also du kannst jetzt auch nicht sagen, es sind die letzten Olympischen Spiele für dich?
Höchstwahrscheinlich schon. Ja. Also das, glaube ich, wird nicht mehr passieren, weil natürlich auch mein Arbeitgeber sagt, wir müssen ja mehr denn je auch jüngere Schichten erschließen, ZuschauerInnen-Schichten. Und das tun wir natürlich auch mit jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das sehe ich auch völlig ein. Aber wenn Not am Mann ist, dann bin ich da. Und das ein oder andere kann da schon nochmal passieren.
Skispringen hast du ja auch lange gemacht, ja. Hast aber auch diesen Staffelstab schon weitergegeben.
Ja, Winter. Genau. Das war auch da. Ich meine, das war jetzt, der Toni Innauer wollte auch nicht mehr groß weitermachen. Der ist ja sogar noch ein bisschen älter als ich. Der ist ein April-Scherz. Ist 66 geworden am 1. April und der hat halt irgendwann auch gesagt, ja, jetzt ist mal gut und ich habe ihn dann nochmal belatschert, dass er nochmal einen Winter weitergemacht hat bis zu einer WM, weil wir uns auch sehr gut verstehen, auch privat, sonst habe ich, ja, privat, muss man sagen. Er ist auch eingefleischter Tischtennis-Fan, seit ich ihn angefixt habe und okay. Trainiert sogar fleißig da in Innsbruck. Ja, und dann war eben auch klar, ja, jetzt müssen die alten weißen Männer müssen mal langsam in die zweite Reihe gehen, was auch völlig nachvollziehbar ist. Und dann hat es die Lena Kesting übernommen und wir haben einen jüngeren Experten mit dem Severin Freund und das flutscht wie verrückt. Also kann man doch sagen, man hat den Staffelstab sehr ordentlich ohne Macken und ohne Stolpern übergeben.
Wie muss ich mir den Rentner Norbert vorstellen, der ab und zu vielleicht doch für den Sport noch tätig ist, aber sonst Füße hoch, mal nichts machen?
Och, das übe ich schon seit Jahrzehnten. Das funktioniert gut. Da muss ich nicht weiter trainieren. Ich kann ihn mir selbst noch nicht vorstellen. Aber wie ich gesagt habe, selbst aktiver werden, auch kreativer. Ich bin auch jetzt, mache ehrenamtlich ein bisschen mehr in meinem Tischtennisverein, wie es sich gehört. Bin ich schon zum zweiten Vorsitzenden aufgestiegen. Engagiere mich auch gern für Kinderhilfe, Organtransplantation, die alles so Initiativen, wo es eben auch um den guten Zweck geht und wo man dann mit einer halbwegs bekannten Nase vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Das macht Spaß und ja, natürlich hier und da mal hinfahren ohne dienstlichen Hintergrund. Das ist ganz wichtig, weil es ist ja eine Mär, dass die Journalisten dann ihre Dienstreisen eigentlich als Urlaubsreisen begreifen und bestreiten. Zumindest bei mir hat das nie gestimmt.
Gibt es so Orte aus deiner Reisezeit, ja. Wo du heute sagst, da muss ich mit meiner Frau mal hin?
Ja, muss nicht, aber können sehr gerne. Also zum Beispiel Barcelona ist eine tolle Stadt. Mhm. Da war meine Frau auch schon mal ohne mich, weil ich da eben gearbeitet habe. Da war ich dann bei den Olympischen Spielen und nochmal bei Leichtathletik-Europameisterschaften. Eigentlich auch noch Orte, bei denen an denen ich weder dienstlich noch privat war. Zum Beispiel in New York bin ich nur einmal kurz das Empire State Building hoch und runter. Da war ich aber auch noch ein junger Bursche mit der Verwandtschaft. Also New York, glaube ich, muss man auch noch mal erleben. Sydney war toll, ist aber dann sehr weit weg, ob man so weit noch mal fliegen möchte. Aber es gibt diverse Ziele und vor allem gibt es einfach viele Ziele, bei denen ich weder dienstlich noch privat war, wo wir einfach jetzt uns mal ein bisschen neu orientieren. Aber wir sind jetzt nicht die Fernflieger, das auf keinen Fall.
Lass uns doch mal über Susi Quattro reden. Dein Schwarm in der Jugend?
Yes.
Mit Bildern im Kinderzimmer?
Absolut. Susi Quattro hat mich geprägt.
Jetzt kannst du auch singen, ne? Du wolltest irgendwie vielleicht mal singen im
Sommer. Ah, can. Das reicht. Mehr singen lieber nicht. Singen im Radio ist wie Pfeifen im Studio, sollten Moderatoren nicht machen. Can the Can, 48 Crash. Und was es sonst noch so gab, ja, wir drei Jungs vom Dorf damals fanden so einen 1,51 Meter Zwerg voll in Leder mit einem riesen Bass um den Hals und mit einer rauen Rockerstimme, fanden wir einfach nur geil, muss man sagen. Dann habe ich halt angefangen, wie es damals so üblich war, Bildlein zu sammeln, auszuschneiden. Also von so einem Mini-Ding mit einem Programmhinweis in der Fernsehzeitung bis hin zum Bravo-Starschnitt natürlich. Der natürlich zwangsläufig bei ihr nicht so viele Teile hatte, weil sie ja nicht so groß ist. Und den habe ich dann auch mit Mühe irgendwie zusammenbekommen und hatte am Ende, habe ich dann immer gezählt, 256 Fotos, glaube ich, von ihr an der Wand. Und dann begab es sich, dass bei uns in der Nähe, in einem Gemeindepark, ein Konzert angekündigt wurde mit Susi Quattro.
Echt?
Vor ungefähr 8 Jahren oder so. Und da bin ich natürlich hin, habe mir das alles angehört. Sie kommt mit der Stimme nicht mehr ganz so hoch, aber war trotzdem immer noch eine gute Show. Und dann hieß es, ja, und jetzt kommt sie noch vor die Bühne und gibt Autogramme. Und da habe ich so überlegt, soll ich da jetzt auch hingehen? Und da habe ich gedacht, ja, musst du, glaube ich, doch. Und dann habe ich auch gesagt, I really loved you when I was a young boy. I had 256 photos on the wall of my room. Also ich hatte 256 Fotos an der Wand, das wollte ich Ihnen jetzt einfach mal sagen. Und dann, während sie so schrieb, und ich weiß nicht, ob sie hochgeguckt hat, sagte sie, oh, that's a lot. Das sind aber viele. Das war dann mein persönliches Kompliment als Superfan von Susie Quattro.
Es gibt noch mal eine Schnellantwortrunde. Urlaub mache ich.
Gerne und vornehmlich in Deutschland.
Im Fernsehen schaue ich außer Sport
Nachrichten, politische Magazine, aber sehr gerne auch Dokumentationen aller Art aus der großen weiten Welt und aus der Tierwelt. Also
mein Lieblingsessen?
Früher war das mal Hühnchen mit Rotkohl, aber das ist auch so aus Kinderzeiten übrig geblieben. Heutzutage italienisch in vielerlei Form.
Mhm. Am Sommer mag ich?
Es besonders, wenn er nicht zu heiß ist.
Was ich an anderen bewundere?
Ist Gelassenheit und Zielorientiertheit.
Witze erzählen kann ich?
Wenn ich sie noch im Hinterkopf habe, schon.
Und, hast du einen?
Ach so, ja, das passt jetzt aber nicht in die Jahreszeit, glaube ich. Ne? Treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine, warum hast du deinen Helm auf? Sagt die andere, ich muss gleich in den Stollen.
Na, Weihnachten.
Der war super, oder?
Der war super.
Schallendes Gelächter am anderen Ende der Leitung.
Und Weihnachten ist, jetzt haben wir jetzt Juli.
Kommt schon ruckzuck immer, nee, das ist das große Problem. Am Sommer mag ich nicht, dass er eigentlich immer zu kurz ist, inklusive goldener Herbst.
Sag mal, Norbert, es gibt so eine kleine Macke, wir wollten ja über Macken auch noch sprechen, bei dir zu Hause. Hat irgendwie mit einem Geschirrspüler zu tun.
Ach so.
Was ist denn da los?
Ich räume alles immer noch mal anders ein, als es schon eingeräumt ist. Das ist das eine. Mit dem ehemaligen Geschirrspüler gibt es noch die andere Macke. Das ufert dann aber aus zu allen möglichen Geräten, dass ich immer versuche, irgendwie was noch selbst zu reparieren, bevor ich es A, wegschmeiße oder B, zur Reparatur gebe. Da ist mir auch einiges schon wirklich segensreich gelungen. Meine Frau hat aber hin und wieder den Kopf geschüttelt und sagt, das sieht aber jetzt so aus, dass ich es hier nicht mehr haben möchte. Ich will nicht ins Konkrete gehen. Aber den Gipfel habe ich eigentlich in meiner Jugend schon erreicht, dass ich einen Anrufbeantworter mit einer Musikkassette drin, der immer wieder die Ansage gespielt hat, habe ich repariert, indem ich das Band rausgezogen habe und habe ein Stück Zellophanpapier von einer Tafel Schokolade reingeklebt. Und dann hat es wieder gestoppt. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Weil vorher war es immer, bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Hallo, hier ist Norbert König. Und dann lief halt die Ansage 50 Mal. Das habe ich nicht eingesehen. Also auch das hat funktioniert. Also vielleicht werde ich, das sind ja glaube ich auch hauptsächlich Rentnerinnen und Rentner, werde ich mich einem Repair-Café anschließen. Aber werde da nichts mit Wasser und Strom. Aber trotzdem. Also ja, es gibt so ein paar kleine Macken. Und die größte Macke ist, dass ich selbst nicht koche. Und das hat meine Frau bis jetzt immer verkraftet, ob sie mir jetzt dann den Rentner-Nicht-Koch-Kursus aufzwingt.
Dafür räumst du super die Geschirrspülmaschine ein und aus.
Ja, genau. Und kauf ein wie ein Weltmeister.
Du hast mir im Vorfeld unseres Gespräches erzählt, dass du auch in puncto Sport noch eine Menge Träume hast. Also gern mal zum Beispiel in Wimbledon wärst beim Finale. Ich habe letzten Sonntag an dich gedacht.
Ja, das ist... Also das könnte man oder sollte man vielleicht auch mal mit einer Englandreise verbinden. Mhm. Es muss nicht unbedingt das Finale sein. Einfach mal grundsätzlich Wimbledon-Atmosphäre. Also da schaue ich mir auch gerne auf dem Nebenplatz an, wie die sich die Bälle um die Ohren hauen. Und das tun sie ja wirklich. Ja, im Fernsehen kommt das ja nicht rüber, dieses Tempo. Ich war ein paar Mal eben so nebenbei bei Olympischen Spielen. Konnte ich mit meiner Akkreditierung auch mal zum Tennis gehen. Und die Bälle, wenn du an der Seite sitzt, eben die zischen an dir vorbei, das ist unfassbar. Ohnehin, der Sport kommt im Fernsehen, kommt vieles nicht so rüber. Dazu fällt mir noch ein, dass ich einmal auch in Reihe 6 gesessen habe bei einem Schwergewichtsboxkampf, auch privat. Und wie die sich da auf die Omme hauen, das ist ja, umso mehr muss man dann sagen, das kann nicht gesund sein. Aber diese ganze Gewalt, diese Kraft und das Tempo auch bei Ski Alpin kommt eben im Fernsehen nicht so rüber. Ich schweife ab, Tennis in Wimbledon, ja, warum nicht?
Und Rennwagen möchtest du fahren?
Och, Rennwagen fahren, weiß ich nicht. Also natürlich, wenn jetzt zahllose Organisatoren von Rennveranstaltungen für Privatleute. Nein, ich lasse es. Ich glaube, meine Frau wird das gar nicht so wollen. Also ich bin früher Motorrad ein bisschen gefahren, aber nicht im Rennen. Und Rennwagen fahren ist eben auch nicht so einfach. Da muss man auch erstmal lernen zu sliden und zu steuern und sonst was. Also ich fahre als Normalmensch zügig. Nein, also meine tatsächlichen sportlichen Ziele liegen natürlich nach wie vor im Tischtennisbereich.
Okay.
Das ist ja das Schöne, wenn man schlecht ist, kann man auch mit im hohen Alter noch besser werden. Und für die Insider, ich möchte unbedingt noch die 1400 Punkte als TTR-Wert erreichen. Es gibt eine Computerrangliste, da bin ich zurzeit in Deutschland auf Platz 322.614. Aber wenn ich natürlich 1400 Punkte erreiche, bin ich natürlich viel weiter oben. Ja? Die Guten haben halt 2000 noch was, aber für mich wäre 1400 realistisch erspielt und nicht durch Geschenke von Mannschaftskollegen. Das wäre noch ein Ziel. Und man kann sich echt, ich mache auch Training, Einzelstunden bei unserer Jugendtrainerin, die war mal Nationalspielerin. Die kann das sehr gut und da habe ich echt Bock drauf. Und man schwitzt auch sehr schön. Tischtennis, muss ich nochmal Werbung machen, ist der tollste Sport.
Du hast gesagt, ich verzichte auf schlechte Laune. Finde ich gut. Klappt natürlich auch nicht immer. Hm. Worüber ärgerst du dich so im Alltag?
Boah, ich glaube in erster Linie über mich selbst. Also wenn ich Sachen vertrödel, wenn ich nicht wirklich richtig aufräume, wenn ich... Wie heißt das schöne Fremdwort? Prokrastiniere, also Sachen vor mir herschiebe und der Schreibtisch noch Teile da liegen hat, die eigentlich schon vor 15 Jahren hätten weggeräumt werden sollen. Also da. Aber der Ärger hält sich in Maßen, weil sonst würde ich es ja ändern. Also, das ist so auch ein roter Faden in meinem Leben, dass es da mit der Räumerei hin und wieder nicht so richtig hinhaut, obwohl ich ja Sternzeichen Jungfrau bin. Angeblich sind die ja ordentliche Menschen. Aber innerlich bin ich total aufgeräumt bestimmt.
Wenn du mal einen Tag nur für dich hast, was machst du dann?
Oh, das ist eine gute Frage. Lesen. Lesen, ein bisschen spazieren gehen, Runde Tischtennis muss auch dazu kommen, gut essen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Aspekte. Aber ich habe so wenig gelesen in meinem Leben und ich übe immer noch, dass das besser klappt und mehr wird. Und das hat irgendwie nicht auch mit meinem Lebenswandel zu tun, sondern, weiß ich, mit der Konzentrationsfähigkeit oder sich richtig auch mal länger auf was einzulassen. Mein Job ist ja oft sehr kurzatmig, ja. Ja, da kann man sich auch relativ kurzfristig vorbereiten und hoppla hopp, es kommt wieder das nächste Turnier und der nächste Weltcup und so weiter. Und ich muss da so ein bisschen Stringenz reinbringen in mein Rentnerleben, das habe ich mir vorgenommen.
Lieber Norbert, ich wünsche dir unvergessliche Olympische Spiele in Paris. Ich bin dabei als großer Leichtathletik-Fan, am Fernsehen natürlich. Mhm. Alles Gute für dich persönlich, für die Rente vielleicht und vielleicht auch für neue Jobs.
Ja.
Vielen Dank für diesen schönen Sonntagsbrunch.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt können wir gleich den Kaffee austrinken.
Genau.
Norbert König, sympathisch, bodenständig und immer noch viel und gern unterwegs. Unseren und andere MDR Sachsen Podcasts, wie zum Beispiel Elefant, Tiger und Co. oder Aufgefallen, bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.